Guten Morgen, ihr Helmskreder und wo ihr sonst alle wohnt, da hinten in der Ecke bei Altenkirchen. Schön, dass wir uns auf diesem Weg zumindest ja, in Abschnitten sehen. Mich beeindrucken große Gemeinden. Der ein oder andere wird schon mal was von Willow Creek gehört haben. Die Älteren, bei uns zumindest, die verweisen immer auf Hour of Power, einer Freikirche, die ihre Gottesdienste über Bibel-TV sendet. Weniger bekannt ist uns wahrscheinlich die New Creation Church in Singapur. Dort treffen sich zum Beispiel sonntags etwa 30.000 Gottesdienstbesucher. Wir werden davon vermutlich noch nichts gehört haben. ICF ist eine Schweizer Freikirche, auch mit mittlerweile fast 100 großen Gemeinden. Mich beeindrucken diese Gemeinden. Ich bin dankbar für jeden, den sie erreichen, für ganz andere Ansätze, Gemeindeleben zu leben und für manchen wichtigen Gedanken, den sie für die Arbeit aufwerfen. Mich beeindrucken ihre Programme und Initiativen. Ganze Hilfswerke und ein vielfältiges Gruppenangebot entstehen durch solche großen Gemeinden. Ihre Möglichkeiten sind wirklich außerordentlich. Mich beeindruckt die Vielfalt in Gottes Welt. Ich bin dankbar für alles, was man von großen Gemeinden lernen kann. Ich bin dankbar, dass wir als EG auch im evangelikalen Sektor nicht alleine stehen, sondern es viele, viele andere gibt, die da gleichgesinnt sind. Am allermeisten beeindruckt mich aber Jesus. Er baut seine Gemeinde mit großen Kirchen und mit kleinen Landgemeinden. Im Hunsrück, in der Eifel und hier im Westerwald. Wir stehen hier vor der Kapelle in Nisterberg. Ein kleines, gemütliches Gotteshaus. Die ältesten Teile gehen auf die Jahre 1136, 1138 zurück. Also schon ziemlich alt. In späteren Jahrhunderten kamen immer mehr Erweiterungen hinzu. Anfangs katholisch, später eben durch die Reformation evangelisch geworden. Heute ist sie eine der Predigtstätten der Kirchengemeinde Friedewald. Und die EG, die hat das große Vorrecht, alle 14 Tage abends hier ihre Gottesdienste machen zu können. Trotz der langen Geschichte ist diese Kapelle in Nisterberg das geistliche Zuhause von immer nur wenigen gewesen. Eben eine typische Landgemeinde mitten im Westerwald. Wie Jesus gerade mit kleinen Gemeinden umgeht, erfahren wir aus dem 6. Sendschreiben. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, so heißt es in Offenbarung 3. Der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand schließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Anforderungen gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bewährung einer kleinen Gemeinde. Philadelphia war eine griechisch geprägte Stadt mitten in einem vulkanisch aktiven Gebiet. Zwei Erdbeben hatten 17 nach Christus und 60 nach Christus ziemliche Verwüstung angerichtet. Der römische Kaiser war immer wieder dazu genötigt, große Summen aufzubringen, um diese Stadt wieder neu aufzubauen. Im Zuge der Mission in Ephesus sind wohl auch Leute eben nach Philadelphia gekommen und dort sind wieder welche Christen geworden. Sie gründeten eine kleine Gemeinde. Rund 40 Jahre nach der Gründung dieser Gemeinde richtet nun Jesus in dem Sendschreiben das Wort an sie. Und das, obwohl es keine große Vorzeigegemeinde war. Es war eine kleine Gemeinde geblieben. Und sie war auch nicht so bedeutend wie andere Gemeinden. Was fällt vielleicht im Text auf? Jesus gebraucht viele Bilder und Symbole, das haben wir gerade eben schon gehört. Und ich glaube, die Deutung fällt uns hier und da etwas schwer. Er nutzt übrigens auch sehr viele alttestamentliche Bezüge, viel mehr als in den anderen Sendschreiben. Es gibt eine Reihe Ähnlichkeiten zum Brief an die Gemeinde in Smyrna, aber es gibt doch auch bedeutende Unterschiede. Und der Hauptunterschied ist, dass Philadelphia ausschließlich gelobt wird. Wenn man was lobt, muss es ja gut sein. Jesus lobt diese Gemeinde in unruhigen Zeiten. Und das ist ein Kennzeichen einer starken Gemeinde. Sie haben sich bewährt. Das ist das Kennzeichen. In welchen Bereichen sie sich bewährt haben, sehen wir jetzt. Erstens, Bewährung im Umgang mit der Bibel. Das ist ein erstaunlicher Punkt, habe ich gedacht. Sollte die Bibel nicht immer Maßstab und Ziel und Inhalt einer Gemeinde sein? Vom damaligen Standpunkt aus betrachtet, war es aber eine knifflige Sache. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Teil der Gemeinde, wie anderswo auch, ursprünglich mal aus der Synagoge kam, dann waren diese wohl sehr sattelfest in der Tora. In der Tora findet sich aber nicht das Wort Jesus. Es wird immer nur vom Messias gesprochen, aber Jesus wird so nicht erwähnt als Wort. Und dann war die Tora ja nun auch abgeschlossen, etwa 400 Jahre vor der Geburt Jesu. Durch die Evangelien und dann die Briefe der Apostel gab es aber nun Schriften, die von Jesus sprachen, die seine Geschichte erzählten und, wie es Petrus in seinem zweiten Brief tut, neben das Alte Testament eben auch diese Schriften stellt und sie damit gleichwertig macht. Trotz aller Bestätigung in den ersten Gemeinden blieb womöglich doch ein Restzweifel. Ob das, was man jetzt neben das Alte Testament stellte, wirklich so auch dorthin gehört. Diese Sicht wurde natürlich von denen, die nach wie vor in die Synagoge gingen, abgelehnt. War doch klar. Durch das Sendschreiben, in dem Jesus jetzt aber eindeutig sprach, wurden diese Zweifel ausgeräumt. Sie wurden extra doch hier dafür gelobt, dass sie sein Wort bewahrt hatten. Wie mag das praktisch ausgesehen haben? Konkret wissen wir es nicht, aber stellen wir es uns mal ein wenig vor, wie es gewesen sein könnte. Die Bibel wird die Grundlage ihrer Verkündigung gewesen sein. Darin gab es eben Antworten auf moralische, ethische und ganz praktische Fragen ihrer Zeit. Vor allem aber wurde doch der Weg zur Rettung gewiesen. Sie werden die Psalmen in ihrem Gottesdienst benutzt haben, vielleicht für die Liturgie. In Sorgen und in Nöten konnte einer dem anderen doch aus der Bibel vorlesen und eben weitersagen. In strittigen theologischen Fragen werden sie anhand der Bibel geprüft haben, ob das denn wirklich alles so war. Die Gemeinde hatte mit Jesus das klare Ziel und mit der Bibel ein super Fundament. Ähnlich wie das Fundament hier. Da hat nie einer mehr beigeguckt. Seit 1136 stehen zumindest diese ältesten Teile sattelfest. Es hat Erweiterungen gegeben, aber die ruhen auf anderen Fundamenten. In Philadelphia wird es wohl keine großen Diskussionen gegeben haben, ob die Bibel denn nun wahr ist oder welcher Teil vielleicht stimmt und welcher ausgedacht ist und ob es mit der Überlieferung alles so seinen Sinn hat. Das waren wohl keine großen Fragen. Bewährung im Umgang mit der Bibel. Das nennt Jesus zuerst. Zweitens, Bewährung trotz äußerem Druck. Diese Gemeinde musste sich in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts zwei Herausforderungen stellen. Da waren zum einen die Juden aus den etablierten Gemeinden, aus diesen Synagogengemeinden. Sie warteten auf den Messias und sie hielten doch Jesus für einen klaren Verführer. Diese steten Auseinandersetzungen musste sich diese Gemeinde und andere Gemeinden immer wieder neu stellen. Zum anderen forderten die römischen Kaiser, zuerst Nero, der bis 68 gelebt hat, und dann später eben Kaiser Domitian, von 81 bis 96 hat der Kerl gelebt, gottgleiche Verehrung. Und diesem mächtigen Druck, also von staatlicher Seite Christus gesagt, betet den Kaiser an, sonst gibt's Ärger, stellten die Christen entgegen, Moment, wir haben nur einen Herrn, und der ist im Himmel, und der heißt Jesus. Verfolgung und Konflikt gab es, aber eben nicht so flächendeckend, wie wir es uns manchmal vorstellen. Aber dennoch, die Gefahr schwebte immer über den Leuten. Sollte wieder irgendein Statthalter die Christen ins Fadenkreuz nehmen, dann ging's rund. Die kleine Gemeinde in Philadelphia bewährte sich wohl vorbildlich in beiden Bereichen. Da stellt Jesus besonders heraus. Die Bewährung ist also auch ein Kennzeichen starker, aber nicht zwingend großer Gemeinde. Bewährung trotz äußerem Druck. Was macht dieses Kennzeichen der Bewährung denn für uns jetzt so nachahmenswert? Weil wir suchen ja immer, was kann man aus dem Text nehmen und was ist heute für uns genau dran? Was will uns Jesus vielleicht damit sagen? Welche Auswirkung hat denn Bewährung? Macht es Sinn, es der Gemeinde in Philadelphia nachzuahmen, es ihr gleich zu tun? Sie waren klein. Sie galten bei den Juden wohl als Sekte, vermutlich. Und sie mussten sich doch immer wieder auch gegen den kaiserlichen Anspruch erwehren, diesen gerade nicht anzubeten. Heißt nicht Bewährung gleich Ärger? Dass es doch ganz anders kommt, zeigt die Perspektive, die Jesus in diesem Sendschreiben aufzeigt und was er dieser Gemeinde sagt. Erstens, Bewährung öffnet Türen. Es ist Jesus selbst, so steht es im Text, der Türen öffnet. So verspricht er es der Gemeinde. Damit sind natürlich in erster Linie missionarische Möglichkeiten gemeint. Jesus schenkt Gelegenheiten, die richtigen Leute an der richtigen Stelle und eine ausreichende Versorgung mit Mitteln für das, was wirklich dran ist. Die Wirkung ist nachhaltig. Niemand kann diese Tür, die Jesus aufschließt, zumachen, außer eben Jesus allein. Wir wissen leider nicht, was sich in diesem Fall in Philadelphia konkret abgespielt hat. Wir sehen aber eine Gemeinde, die darauf vorbereitet war und auch bereit war. Und die nicht zu stolz war zu sagen, wir warten so lange, bis Jesus die Tür aufmacht. Sie waren bereit dafür. Und sie sind dann durch die Kraft und die Möglichkeiten, die er schenkt, durch diese Tür durchgegangen. Wie nehmen wir heute unsere Möglichkeiten wahr? Was können wir tun? Die Antwort liegt nicht darin, was wir tun können, sondern darin zu erkennen, welche Tür Jesus gerade aufstößt. Wenn wir an Deutschland in der Corona-Zeit denken, sind die Antworten, glaube ich, relativ einfach. Digitalisierung der Gottesdienste, Begegnung und Seelsorge über Telefon, Videochat oder eben der Besuch am Gartenzaun. Nimm doch mal deinen Klappstuhl mit und besuch die Leute in ihrem Garten. Da hast du Abstand, kannst trotzdem schwätzen und miteinander beten. diese Möglichkeiten waren für mich anfänglich, Mitte März, eine echte Last. Ich hatte kaum Ahnung von dem Ganzen, wie das mit Zoom und wie das alles heißt, läuft. Noch viel weniger Erfahrung und ich hatte überhaupt keinen Plan, gibt es in der Gemeinde Leute, die sich damit auskennen, die ein Händchen dafür haben, die weiter wissen. Aber Jesus hat's gut gemacht. Auf einmal waren da 2, 3, die sich voll reingekniet haben und es ging weiter. Und die machen das viel besser, als ich es je könnte. Zugegeben, Online-Gottesdienste bleiben nicht das erklärte Ziel. Aber zurzeit ist es doch die Möglichkeit, die eigene Gemeinde und darüber hinaus doch eine Menge Menschen zu erreichen. Was für eine Chance, Gott sei Dank. Eine zweite Perspektive. Jesus überwindet die Gegner durch seine Liebe. Wer sich nachher noch einmal den Text anschaut, findet in Vers 9 ein düsteres Bild einer Gruppe Juden, die durcheinander in der Gemeinde anrichten wollen. Sie geben vor, der Sache Gottes zu dienen, aber ihr Glaube ist nicht echt. Sie wollen die Gemeinde Jesu zerstören. Jesus lässt es zu, dass die Gemeinde in Philadelphia damit konfrontiert wird. Er hält also nicht eine schützende Hand davor, sodass das Unheil weiterzieht, sondern es geht wirklich rund. Er will die Gemeinde dadurch nicht strafen, sondern diese Schwierigkeit dient dazu, dass sie umso fester zusammenstehen. Jesus lässt die Konfrontation nicht nur zu, er sagt auch, wie es weitergeht. Durch nicht näher genannte Umstände werden diese Juden einsehen, wer Jesus ist und was er aus Liebe zu ihnen gerade für sie am Kreuz getan hat. Das überwältigt sie viel mehr als gute Argumente. Durcheinander kennt die Gemeinde Jesu heute auch. Ihr vielleicht auch, wir kennen die auf jeden Fall. Da werden so Themen diskutiert, Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, die Frauenfrage, die Gültigkeit der Bibel und ganz aktuell, welchen Stellenwert hat die Corona-Pandemie im Ablauf der Endzeit? Da wirst du vor dem ersten Kaffee angerufen und gefragt, wie weit sind wir denn jetzt in der Endzeit, wenn wir da an Corona denken? Das sind Fragen, da muss man einen zweiten Kaffee drauf trinken. Straft Jesus seine Gemeinde durch solche Themen? Kosten diese Diskussionen nicht die Kraft, die wir eigentlich für Mission brauchten? Und übrigens, es mag auch manchen geben, der sagen, Mission brauchen wir heute nicht mehr. So ein Kappes. Jesus war doch selbst immer wieder heftigster Kritik und Anfeindungen ausgesetzt. Ethische Abgründe taten sich vor ihm auf. Und dann kamen die Ultrafrommen und kreuzten auch noch seinen Weg. Und die wussten wiederum alles viel besser, was er tun sollte. Wie ist er ihnen begegnet? Mit klaren Aussagen und vor allem seiner Liebe. Keiner hatte diese Liebe verdient. Und doch veränderte sie Menschen in ihrem Denken und Verhalten nachhaltig. Wir brauchen das Gebet für die Kritiker, für die Gegner und für die Feinde des Evangeliums. Denn nur Jesus kann sie verändern und, wenn es sein muss, sogar überwinden. Dritte Perspektive. Bewährung und Bewahrung in zukünftigen Kämpfen. Als die Gemeinde die Offenbarung des Johannes in Händen hielt, gingen sie davon aus, dass Jesus ganz bald wiederkommen wird. Ihre Einschätzung von den Umständen und Missständen und wie das alles so ist und die Gottlosigkeit in ihrer Zeit konnten nicht schlimmer sein. Doch Jesus hat es anders vorgehabt. Sehr deutlich spricht er jetzt in Vers 10 von einer großen Versuchung, die über die Welt hereinbricht und die ganze Menschheit den Mächten der Verführung aussetzen wird. Dieser Vers bietet Anlass zu allen möglichen Spekulationen. Was könnte damit gemeint sein? Wir können es mit Gewissheit nicht sagen. Wir stellen aber fest, heute ist es technisch zumindest möglich, alle Menschen mit Informationen weltweit sehr schnell zu versorgen. Man denke nur an Ergebnisse von irgendwelchen großen Fußballturnieren. Das kriegt doch jeder mit. Was es auch immer sein wird, was Jesus hier meint, Jesus sagt auch in dieser Notlage seiner Gemeinde Bewahrung zu. Das heißt nicht, dass die Gemeinde Jesu nicht auch mit Not konfrontiert wird. Sie hat vielleicht sogar heftig damit zu kämpfen. Aber sie schaut auf Jesus, der zur rechten Zeit eben da ist. Erleichterung bringt, einen Weg zeigt, Frieden stiftet. Jesus steht seinen Leuten in solchen Situationen doch besonders bei. Wir leben in einem friedlichen und freiheitlichen Land. Dass es nicht immer so war, wissen wir. Dass es heute nicht überall auf der Welt so ist, das wissen wir auch. Dass es auch zukünftig bei uns einmal anders werden könnte, hoffen wir nicht, aber auch das wissen wir nicht. Und wie schnell sich Dinge einmal ändern können, zeigen doch die notwendigen Verordnungen jetzt in der Corona-Krise. Dennoch ist die jetzige Krise nicht mit einer massiven Verfolgung der Christen in einigen Ländern der Erde vergleichbar. Wer das dennoch für Deutschland sieht, verkennt die Situation und übersieht doch die veränderten Möglichkeiten der Gemeinde Jesu. Ja, wir haben zu kämpfen ein Stück weit. Das ist wahr. Gemeindlich stehen wir doch wohl aber nicht vor dem Großen aus. Sondern haben sich nicht nur die Rahmenbedingungen ein wenig geändert? Die Gemeinde in Philadelphia hielt den Siegeskranz bereits in ihrer Hand. Sie war schon Jesu Eigentum. Das Überstehen der Verfolgung war also kein unwahrscheinlicher Fall, sondern an Jesus Seite möglich. Und diese Ermutigung wünsche ich uns auch. Jesus bleibt doch Sieger, trotz Corona und aller möglicher Folgen. Vierte und letzte Perspektive. Aussicht auf ein besonderes Lob. Nach der Ermutigung gibt Jesus noch eine letzte Perspektive. Diese Auswirkung der Bewährung ist am schwierigsten zu deuten. Das ist das mit den Säulen oder Pfeilern, die da in einem Tempel aufgestellt werden sollen. Jesus bezeichnet so die Christen, die bis zuletzt eben an Jesus dran geblieben sind. Wenn man ein wenig schaut und nach Parallelen guckt, findet man zum Beispiel bei Petrus, dass er die Gemeinde einmal als Bauwerk aus lebendigen Steinen mit Christus als Eckstein bezeichnet. Dann habe ich mich ein wenig schlau gemacht, was unterscheidet denn Säulen und Pfeiler voneinander? Pfeiler sind einfach nur tragende Bestandteile eines Bauwerks. Als Säulen können sie aber auch eine dekorative Funktion haben. Also beides ist irgendwie denkbar. Wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, was Petrus geprägt hat von diesem Gebäude, könnte es doch eine besondere Ehre oder ein besonderes Lob für die Christen bedeuten, die sich bewährt haben. Dabei geht es natürlich nicht um ein sich Verdienen des Himmels. Die Christen, also wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du schon gerettet. Und diese guten Werke, die dann noch hervorkommen, die werden vielleicht dann noch in einer besonderen Weise honoriert. Wie das praktisch einmal im Himmel aussehen wird, das weiß ich auch nicht. Aber es könnte sein. Eine zweite Deutung bleibt eher im Hier und Jetzt. Die bewährte Gemeinde wird nicht auf der Insel der Glückseligen sich selber überlassen, sondern Gemeinde Jesu hat immer auch eine Aufgabe. Ob dafür allerdings der Vers ein guter Beleg ist, halte ich für fraglich. Aber es wäre doch denkbar, dass diese Säulen, also das, was repräsentativ ist, eben eine Außenwirkung hat. Vielleicht kann man das auch so verstehen. Grundsätzlich stimmt ja die Aussage, dass der Missionsbefehl gilt, solange bis Jesus wiederkommt. Zum Schluss, die Sonne ist sogar in Isterberg aufgegangen, obwohl da eigentlich 11 Monate des Jahres kühl und kalt ist und schlechtes Wetter. Freue ich mich, dass das hier so geklappt hat. Ich fasse ein bisschen zusammen am Schluss. Die Gemeinde in Philadelphia ist kräftemäßig in ihren Möglichkeiten begrenzt. Wie unsere Gemeinden ebenso sind, auch heute. Sie bewähren sich dafür besonders am Festhalten an Jesus und der Bibel. Und das ist ein Kennzeichen einer starken, wenn nicht gleich zwingend großen Gemeinde. Eine solche Bewährung hat vier beeindruckende Auswirkungen und Perspektiven. Erstens, Jesus öffnet Türen. Er braucht eine bereite Gemeinde. Und dann können wir erkennen, durch welche Türen uns Jesus gerade schickt. Eine zweite Auswirkung, Jesus überwältigt die Feinde des Evangeliums mit seiner Liebe zu den Verlorenen. Das ist stärker als alles menschliche Argumentative oder was uns sonst noch einfällt, wie wir Leute zum Christentum bringen wollen. Drittens, Gemeinde Jesu wird mit Verfolgung, mit Verfolgung zu rechnen haben. Sie kann aber sicher mit Jesu Bewahrung rechnen. Und viertens, Bewährung wird besonders belohnt. Ich wünsche euch von dieser Stelle schon einmal einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch Gottes Bewahrung und Leitung in der noch vor euch liegenden Zeit. Bis demnächst mal, hoffentlich dann wieder auf der Helmeroder Höhe und nicht im kalten Nisterberg. Tschüss.